ARD. Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Immer montags in der ARD Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.
Oh, war das der onanierende Otter? Soll er es gewesen sein? Oder
hatten wir nicht ein wütendes Eichhörnchen bestellt?
Oder das wütende Eichhörnchen. Es geht beides.
Vielleicht war es auch ein onanierendes Eichhörnchen.
Ja, das kann sein. Beste aus zwei Welten.
Sehr schön. Wir lassen uns weiter überraschen. Herrlich. Ab jetzt. Jede Woche ein anderes Tier.
Das finde ich eine sehr, sehr schöne Aufgabe an unserer Redaktion und dass wir immer raten müssen, was es ist.
Und es ist ja nicht mehr viel schön in diesen Tagen. Deswegen freuen wir uns an kleinen Tiergeräuschen, weil die echte Nachrichtenlage zieht einen in einem Ausmaß runter, dass man trotz Multikrisenmodus so nicht für möglich gehalten hätte.
Man hätte doch nicht gedacht, rechnen wir mal zurück, vor 2019, als die Welt so 2018 nur so normal beschissen erschien. Und da ahnte man nicht, dass dann wirklich ein Knüppel nach dem anderen und vor allem wirklich, du kriegst einen auf dem Hinterkopf, dann haut dir einer gegen die Knie, dann nochmal von hinten ins Kreuz und dann treten nochmal alle auf dich ein.
Also 2018 war ein ganz normales, einfach nur Trump-beschissenes Jahr, aber jetzt ist einfach zu viel auf einmal. Und es gibt wohl wirklich diese Tendenz, dass Leute sich zunehmend dann auch von Nachrichten abwenden, und ich kann das auch keinem verübeln. Ich habe den Eskapismus selber in mir und deswegen haben wir auch beschlossen, dass wir heute erstmal nur über die schönen Sachen reden, so schwer es fällt, sie zu finden.
Also wir mussten wirklich handverlesen, so ganz kleine Perlen aus den Nachrichten fischen, die wenigstens so halbwegs positiv sind. Du sagtest mir irgendwas mit Nagelei.
Nagelsmann.
Mit Nageln.
Nagelsmann.
Ach so.
Mein Gott, ja. Wirklich. Julian Nagelsmann, die gelungene Premiere unseres neuen Bundestrainers, 3-1 gegen die USA. Das Dumme ist natürlich, dieser Podcast wird ja, wie wir wissen, die ganze Woche geholt. Wenn wir dann nach der heutigen Aufzeichnung noch gegen Mexiko verlieren am Dienstag, ignorieren Sie das bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, und freuen sich am Guten. Und das USA-Spiel war gut. Du hast es ja sicher gesehen, Oliver, oder?
Ich habe gar nicht gewusst, dass sie gespielt haben, muss ich jetzt gerade mal gestehen. Ich bin bei diesen Aufwärmspielen bin ich ja eben nicht so dabei.
Dann meinst später, du jetzt mit Aufwärmspielen, meinst du jetzt Testspiele oder was?
Ja, okay. Meine ich. So zum Reinkommen, so aus Spaß. Da kenne ich mich wirklich dann nicht so aus und das habe ich echt gar nicht mitbekommen. Aber das freut mich natürlich.
Das ist toll, ne? Es kommt jetzt wieder Hoffnung auf, weil was du hier nicht wissen kannst, nächstes Jahr findet eine Europameisterschaft in Deutschland statt.
Ach.
Und man war sich sicher, dass wir uns blamieren. Und jetzt gibt es wieder so einen leichten Sommermärchengeruch, weißt du, 2006, als wir Deutschen anfingen, uns zu mögen, als wir uns selbst auf einmal sympathisch fanden. Das könnte vielleicht zurückkommen.
Das wäre nicht. Also doch auch an dieses Sommermärchen erinnere auch ich mich. Da war auch ich dann plötzlich mal wieder kurzzeitig Fußball begeistert. Ich lasse mich dann ja eben so von der Masse mitreißen.
Du lässt dich zum Grillen einladen, das ist alles, wirklich.
So, ich bin ein billiger Opportunist. Sobald du mich mit ein paar Bratwürstchen lockst, komme ich dann sofort. Und auch dann, wenn es um Sport geht, dann ist mir eigentlich auch egal, worum es geht.
Ja. Dann wird es dich ja trotzdem freuen zu hören, dass sie jetzt mal wieder nach vielen Monaten Durststrecke ein engagiertes Spiel abgeliefert haben. Und was wohl das Neue ist, Nagelsmann, habe ich gelernt im Live-Kommentar, stellt nach Leistung auf. Das scheint irgendwie ein neues Konzept zu sein, was wir vorher noch nicht
hatten. Nur noch Leute, die gut spielen können, nimmt ihr oder was?
Ja, stell dir das mal vor. Ja, der spinnt.
Also nicht nach Werbevertrag oder was jetzt irgendwie, wer am meisten Nutella-Brote in der Werbung weggelutscht hat, sondern nach wer am besten spielen kann?
Ja, das versucht er jetzt und es scheint zu funktionieren. Dadurch ist es allerdings auch durch die Rückkehr von Leuten wie Mats Hummels, der ja wirklich schon recht betagt ist. War die älteste deutsche Mannschaft seit 2000. Also keine Boomer-Truppe, so weit würde ich nicht gehen. Aber
ich wollte gerade sagen, wir müssen als nächstes auch noch ran, schätze ich.
Verzweifelt sind sie nicht, glaube ich, ja.
Aber ist ja schön. Das gibt mir aber wirklich Hoffnung, dass dann nächstes Jahr hier große, tolle Grillpartys steigen, man wieder sich freut, man wieder sich in den Armen liegt und mal wieder etwas Positives passiert. Das wäre doch wirklich, wirklich schön.
Deutschland fahren außerhalb von AfD-Partys, das wäre doch was.
Ja, freuen wir uns also darauf, dass wir uns im nächsten Jahr wieder in den Armen liegen und endlich wieder auch als Nation glücklich sein dürfen.
Ja, ja, mit Julian Nagelsmann, von dem zum Beispiel unser neuer Lieblingsstürmer Füllkrug sagt, er hätte eine echte Autorität, nicht gespielt, habe ich im Interview gesehen und empfand es als eine kleine Spitze gegen den geschassten Hansi Flick. Das deutet sich an, dass dessen Autorität, obwohl er immer diese schönen Lasst uns wie die Wildgänse sein Vorträge gehalten hat, nicht so richtig ernst genommen wurde von den jungen Herren.
Gibt es denn für Nagelsmann schon auch so Fangesänge oder Sprüche? Ich finde das ja immer wichtig, wie es gibt nur einen Rudi Völler oder dann Bertie Vogts, was dann ja auch, das war nicht ganz so positiv, sogar nur konnotiert, aber trotzdem. Aber gibt es für Nagelsmann schon was? Für Flick gab es gar nichts, ne?
Nee, Flick, nee. Flick. Also der Name Nagelsmann ist ein bisschen schwierig, weil so sperrig, ne? Zu viele Silben. Ja. Gibt nur einen Julian Nagelsmann.
Nagelsmann, der alles kann. Das, komm, der ist nicht schlecht.
Ja, also einen Kreativpreis kriegst du dafür jetzt auch nicht, aber geht in die
Das hat ja auch alles mal sowas, ist ja auch blöd, dass die jetzt immer sowas Zweideutiges haben.
Wegen Nagelsmann, meinst du?
Ja, Flick und Nagelsmann, kommt da, also mir kommen da auch Sauereien in den Kopf.
Der Schmutz ist nur in deinem Gehirn, Oliver.
Ich weiß, aber ich bin simpel gestrickt.
Das wirst du wirklich nicht mehr unter Beweis stellen in diesem Kontext. Ach ja, wir freuen uns an der Handvoll gute Nachrichten und da würde ich am Montag, dem Tag unserer Aufzeichnung, auch noch Polen, das Wahlergebnis in Polen dazu zählen. Wir wissen natürlich nicht, wie es bei unseren Nachbarn dann, wenn das fertige Endergebnis dann vorliegt, angeblich am Dienstag, wie es dann aussieht. Aber im Moment könnte es sein, dass die PiS-Partei, deren Namen ich zu gerne sage, dass die PiS-Partei sich nach 8 Jahren von der Macht verpissen muss. Das ist zumindest eine reale Möglichkeit.
Ausgepisst. Ja. Also auch schade dann für die Witze, ne? Also ich meine, das war ja auch immer eigentlich ganz angenehm für euch auch. Und für uns alle, so die mit irgendwie da satirisch unterwegs sind. Wie heißen die Neuen dann?
Ja, die Partei von Donald Tusk, du, da sagst du jetzt was, wie die genau heißen, müsste ich nochmal nachgucken.
Weiß ich auch gar nicht.
In jedem Fall ist es insofern erfreulich, weil es ja kein fairer Wahlkampf war. Ne? Die Opposition hat da ja viel weniger Medienzugang, die Öffentlich-Rechtlichen sind unter Piss-Kontrolle. Stell dir das mal vor, Öffentlich-Rechtliche, wo Politiker Einfluss haben, sind in Deutschland natürlich absolut unvorstellbar. Der Unterschied ist, da hat wohl nur eine Partei Einfluss, das ist der Unterschied zu uns. Und jetzt sieht es aber so aus, als wenn die sich möglicherweise hoffentlich verzockt haben. Die haben ja jetzt 8 Jahre versucht, die Demokratie ein bisschen mehr Richtung Autokratie zu bürsten. Und sie haben sich möglicherweise zum Beispiel bei den Frauen verzockt. Das Abtreibungsrecht wurde so derartig verschärft, dass sie sogar auf dem Land jetzt dann doch die Frauen gegen sich aufgebracht haben. Und das haben sie nicht kommen sehen.
Ist das nicht doch vielleicht dann wirklich mal wieder eine positive Nachricht? Weil ein echter Grund zur Hoffnung, dass man sieht, also auch wenn es immer mehr so Richtung rechts- und autokratischen Systemen wackelt, auch in der Demokratie, wie wir es jetzt ja gerade leider überall auf der Welt erleben, dass es dann aber auch wieder zurückgehen kann, wenn die dann eben zum Beispiel auch mal eine Zeit lang selber versucht haben und man gesehen hat, ist ja doch nicht ganz so doll, wie Sie so gesagt haben.
Ja, also erstens gibt es in Polen offenbar eine sehr, sehr wache Zivilgesellschaft, die sich zum Beispiel um Themen wie Schutz des Waldes oder Hilfe für Opfer von häuslicher Gewalt, alles Sachen, die Regierung hat liegen lassen, haben private Organisationen übernommen. Es gab Riesendemos und wenn es jetzt dabei bleibt, wäre das zum ersten Mal so, dass diese rechte Welle, von der man schon befürchtete, dass sie über ganz Europa reinbricht, dass die jetzt vielleicht mal für einen kleinen Moment Pause macht. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass die einfach so gehen, die Piss-Leute. Nein.
Das werden sie sicher nicht. Auf jeden Fall werden sie erstmal wieder behaupten, dass das alles sowieso dass das alles Fake-Wahlen waren und dass da alles nicht richtig gelaufen ist. Das kennen wir ja alles, aber trotzdem ein bisschen können wir hoffen, dass es besser läuft. Auch ein bisschen Hoffnung.
Stand
vielleicht,
Montag.
Dass man in Amerika das dann ja auch merkt, ne?
Ja. Ja.
Wo es ja auch immer noch die Gefahr, dass Trump zurückkehrt, also was ich auch immer noch das Bizarrste überhaupt fände, wenn er es wirklich schafft, aus dem Knast zu regieren. Aber gut, da haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen, das dauert auch noch ein bisschen, aber bleiben wir einfach positiv gestimmt und kommen vielleicht aber von Polen nach Deutschland. Auch da gibt es ja für manche Menschen positive Gerüchte, die so durch die politische Luft schweben.
Je nachdem, was man so positiv findet, aber es wabert ja das Gerücht durchs politische Berlin, dass die GroKo zurückkommen könnte, dass Olaf Scholz möglicherweise einfach die Koalitionspartner auswechselt und sich Friedrich Merz als Vizekanzler und Union reinholt, weil FDP und Grüne einfach genervt haben jetzt die letzten Monate. Und dann wirst du einfach mal aus dem Spiel genommen. Das ist das Gerücht, was durch Berlin gewabert ist.
Ja. Weil es ja am Freitag ein Treffen wegen des sogenannten Deutschlandpakts gab, wo eben sich CDU und SPD, also in dieser Form, also jetzt erstmal Scholz, vor allem Scholz und Merz ja unter 4 Augen auch getroffen haben.
Es waren noch 2 Ministerpräsidenten dabei, einer CDU, einer SPD. Und es ist nicht so
viel.
Die
haben die Augen zugehabt.
Die haben wahrscheinlich, ja. Das wollen wir ihnen wünschen. Aber es ist auch nicht so viel rausgedrungen. Wir wissen, es gab Kalbschnitzel, was ich schon mal sehr unterstütze. Und Friedrich Merz hat die Atmosphäre gelobt. Das ist das, was man eigentlich immer sagt, wenn man nicht wirklich mit einer Lösung rauskommt. Man sagt dann, aber es waren wirklich konstruktive Gespräche. Und das Schnitzel war echt richtig gut.
Und ich sage dir, Kalbsschnitzel steht in der Astrologie für Umsturz.
Das ist ja so. Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, die haben ja alle keinen Bock auf Neuwahlen, weil das würde ja alles noch furchtbarer. Also sucht man nach so einem anderen Ausweg, so einer Hintertür für Helden und denkt sich, oh, warum? Beim Fußball wird ja auch zwischendurch mal wer ein- und wer ausgewechselt. Kann man ja machen. Ich glaube, ehrlich gesagt, es ist in erster Linie eine Methode der SPD, die Grünen und die FDP zu disziplinieren. Weißt du, die haben extra filmen lassen, wie Scholz mit Fritze Merz auf diesen Balkon vorm Kanzleramt geht abends. Das sollte unbedingt gesehen werden. Die Liberalen und die Grünen sollen jetzt zittern, weil sie denken, oh, wenn ich aufhören zu streiten, dann wechselt Papa uns aus. Ich glaube, das ist die Idee.
Aber mal die Frage, kann er das einfach so? Also kann er einfach sagen, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf euch, Mistblagen, raus, ihr geht mir die ganze Zeit nur auf den Sack, diese Streiterei, Schluss, euer Kinderzimmer wird jetzt untervermietet an den Fritze. Kann der das? Also ist das einfach so möglich? Wie muss er das dann machen?
Das ist eine gute Frage. Also ich meine, wir erinnern uns mal an den Weg über das Misstrauensvotum, wo man dann damals Helmut Schmidt erstmal auf die Seite geschoben hat, um dann Neuwahlen hinterher zu schicken. Theoretisch kann natürlich jeder Partner immer rausgehen und dann hast du keine Regierungsmehrheit mehr. Und wenn du dann sagst, wir brauchen gar keine Neuwahlen, guck mal, wir haben doch hier jetzt eine neue Mehrheit. Verfassungsrechtlich könnte das sogar hinhauen. Also was ich spannend fand, dass gestern in der ARD, wie heißt das, Bericht aus Berlin, wurde diese Theorie in einem extra Einspieler zusammengefasst, dass dieser Wechsel stattfinden könnte. Und der Klingbeil, immerhin ja jetzt doch einer der beiden SPD-Chefs, war mit im Studio und hätte jetzt ja nach dem Film sagen können, Kinder, welche Drogen nehmt ihr denn bei der ARD? Hat er aber nicht, interessanterweise. Nee, hat er nicht. Also daraus schließe ich nämlich, dass die das wirklich benutzen wollen, quasi als so eine Art Warnschuss ins Knie von Grünen und FDP im Sinne von, ey, Kinder, wenn ihr nicht sofort aufhört zu nerven, so wie man das von der Rückbank auf dem Weg in den Urlaub kennt, ey, ich halte irgendwo an und hole mir andere Kinder. Es ist mir völlig egal.
So. Und wenn es das Fritzchen ist?
Wenn es das alte Fritzchen ist.
Wenn es das alte Fritzchen
ist. Aber das ist ja eine spannende Frage, oder? Fritze Merz als Vizekanzler, weil er hat doch diese ich dulde keinen Widerspruch-Attitüde, wenn du dann so der Assistent bist. Das ist ja auch so ein bisschen.
Ja, aber er weiß, also vielleicht kommt ja doch ab und zu mal wieder die Realität bei ihm vorbei und klopft an. Und da merkt er vielleicht, dass er es zum echten Kanzler vielleicht doch nicht so richtig schafft und dann wenigstens Vizekanzler. Also ich meine, irgendwann, ne, wenn du weißt, dann gibst du dich doch auch vielleicht mal mit dem
Zweiten. Ich dachte, das wäre sein großer Lebenstraum, den wirfst du doch nicht einfach so weg.
Ja, aber wenn du siehst, wie oft du dich selber in die Scheiße reizt, also ich meine, kommt da irgendwann auch mal, dass du es, blendest du es so lange aus, bis du sagst, das ist mir scheißegal, ich werde Kanzler statt des Kanzlers. Oder ist es so, dass du irgendwann mal sagst, wie ich habe alles, also okay. Vielleicht hat er mal einen lichten Moment gehabt, wo er sagte, ich werde es vielleicht nicht packen, komm, dann mache ich den.
Ja gut, wahrscheinlich wird er ja auch mal gelegentlich Umfragen zur Kenntnis nehmen und wenn man sieht, dass bei den zum Beispiel Frauen unter 30 eine einstellige Zahl sich Merz als Kanzler vorstellen kann, das tut ihm ja auch weh. Gefühle hat er ja auch. Vielleicht hast du recht, intern mit sich schon ausgemacht, dass er Kanzler wohl nicht wird. Und dann denkt er sich, ja, Vize, ist ja besser als gar nichts, ne?
Besser als, ne? Früher sagt man, besser als in die hohle Hand geschissen.
Das ist ein wunderschönes Sprichwort aus Peine.
So kenne ich das. Ja. So kenne ich das aus meiner
Kindheit. Weißt du, wir haben über Tauben auf dem Dach und Spatzen in der Hand oder umgekehrt geredet, aber ihr habt euch einfach in die Hand geschissen. Das ist doch gut zu wissen, dass man mal so die Gebräuche aus Peine einfach nochmal aus erster Hand hört.
Ja, der kam erst, Toiletten gab es erst in den späten 80ern.
Ja. Also ich bin mal gespannt. Ich glaube jetzt noch nicht an The Return of the GroKo. Ich finde es halt aber nur lustig, wie schnell die Leute auch vergessen. Also dass die GroKo jetzt schon wieder so glorifiziert wird. Also ich meine, es ist erst 2 Jahre her und ganz viel von dem, was uns reingeritten hat, siehe Abhängigkeit von Putins Gas und so, ist halt durch die vielen GroKos entstanden. Und dass man jetzt schon wieder sagt, die GroKo soll zurückkommen, da sieht man mal, wie das Image der Ampel im Moment ist und das ist dann auch schon nicht mehr gerecht in diesem Ausmaß.
Nein, das ist auch wirklich nicht gerecht, aber ich glaube, es ist so, die GroKo war halt ruhig, die war halt still, weißt du, die hast du nicht gespürt. Und jetzt, seit die Ampel da ist, ist es unruhig und unbequem, weil da kommen ja halt so ein paar Sachen auf zu, die streiten sich auch offen, es gibt immer was und es wird auch sehr, sehr deutlich Stimmung gemacht und damit hast du jeden Tag irgendwelche Meldungen, also die dir auf den Sack gehen und bei Merkel war einfach still. Ne?
Die Konstellation ist natürlich jetzt noch schwieriger, weil FDP und Grüne maximal weit auseinander liegen bei fast allen wichtigen Themen, aber die Ruhe unter Merkel hatte zum einen ja mit ihrer Person zu tun, sie hat den Laden nämlich ja trotzdem irgendwie zusammengehalten durch die ganze Mutti-eske Tour, die sie so drauf hatte. So hat aber keiner gemerkt, dass natürlich der Streit nur deswegen ausgeblieben ist, weil man die großen Streitthemen einfach gar nicht angegangen ist. Also richtig. Alle, die immer denken, große Konflikte, große Probleme brauchen die große Koalition, weil dann kann man das machen. Dann guckt euch bitte diese drei Merkel-Grokus nochmal an. Da sind nämlich die ganzen großen Sachen von Infrastruktur, Rente, Bildung, Digitalisierung, hat man alles liegen lassen, weil sie nämlich nach Umfragen regiert hat. Kein Kanzler vor ihr hat jemals so viele tägliche Umfragen beauftragt und die hat einfach immer geguckt, wie sind gerade so die Stimmungen im Land und dann hat sie dementsprechend regiert und sie hat uns nie Sachen gesagt, die uns zu viel zumuten, also sowas wie so ein Heizungsgesetz hätte es unter Merkel nie gegeben, weil die nämlich genau das immer versucht hat einzuschätzen, wie, was wollen die Leute und klar, dann kommst du aber mit langfristigen Problemen natürlich auch keinen Millimeter voran, weil wenn du die Leute fragst, soll sich ja eh nichts ändern und soll auch keiner irgendwelche Einschränkungen kriegen.
Ganz genau. Und deswegen ist eigentlich auch, dass es immer mal wieder zu Streitigkeiten kommt und dass irgendwie ein bisschen sich gezofft wird, im Grunde ein gutes Zeichen für die Demokratie, weil das heißt, da wird versucht, irgendetwas zu bewegen. Auch wenn jetzt im Moment vielleicht eine Partei dabei immer wieder versucht, mehr zu bremsen als zu bewegen, aber wie auch immer. Trotz alledem ist das, dass es zu Streit und dass es zu Reibereien kommt, eher ein gutes Zeichen. Also nichts, wo man sagen sollte, oh, was ist denn da los? Sondern nee, die arbeiten dann wenigstens. Und damals war es wirklich immer so zu spüren wie, ach, der kommt, dann lassen wir es mal lieber, bevor das jetzt hier zu Ärger gibt. Das Thema, da können wir auch noch warten. Ne? Das hat noch ein paar Jahre Zeit.
Ja, Demokratie ohne Streit geht schon mal per se gar nicht. Und ja, natürlich, man versteht jetzt auch, warum manche Leute gerade irgendwie wütend sind oder frustriert, das kann man natürlich nachvollziehen. Also und auch wenn ich gerade soziale Belange dann vernachlässige, wenn ich Gesetze mache wie das Heizungsdingsbums und denke die soziale Frage nicht richtig mit in einer Welt, wo die Leute eh schon nicht mehr wissen, wie sie ihre Lebensmittel bezahlen sollen, dann ist das eben so. Gleichzeitig muss man vielleicht auch mal an uns Bürger, ich schließe mich auch mit ein, mal die Frage stellen, ob dieses ewige Denkzettel wählen, ob das so wahnsinnig klug ist, weil wenn ich immer die Wahl nur benutze, um Denkzettel und meine Wut und meinen Frust auszudrücken, dann darf ich mich auch nicht wundern, wenn am Ende kaum noch ein Politiker irgendwas Unpopuläres, was aber eigentlich gemacht werden müsste, anpacken wird. Dazu tragen wir dann ja irgendwie mit bei, muss man selbstkritisch anmerken.
Absolut. Und du merkst es ja auch schon, dass es dann sehr schnell, wenn es eben die Emotionen so hochgekocht sind, dass es dann erstmal sehr schnell ruhig wird und dann erstmal nichts zu hören ist, weil wirklich jeder Angst hat, irgendwie etwas zu sagen. Und das ist halt so. Wir müssen auch mal gefordert werden. Vielleicht muss man nur aber lernen, was wir auch schon häufig gesagt haben, ist mal wirklich zu vermitteln. Also dann eben richtig zu sprechen und ehrlich zu sprechen. Und
vor allem müssen wir uns lösen. Wir müssen uns lösen von dieser immer enger getakteten Erregungsspirale. Es ist halt wirklich, wir leben ja, es gibt ja dieses Wort von der Affektokratie und da ist auch was dran. Das hat mit Internet zu tun und mit Social Media und mit Erregungszyklen, die immer kürzer werden. Und das führt halt dazu, und das betrifft eben leider auch die Medien, dass man sich immer nur auf eine Sache gleichzeitig stürzen kann. Also die etwas komplexeren Sachen, die aber schon längst sein müssten, auch wenn sie kompliziert sind, wie eben meine echte Bildungsreform, die den dusseligen Föderalismus an der Stelle ausbotet oder meinetwegen eine echte Rentenreform, bei der die Jungen nicht mehr garantiert gekniffen sind. Das sind alles Sachen, wo man bestimmten Gruppen ja auch ein bisschen was wegnehmen muss, die unpopulär sind, die aber andere zivilisierte Länder auch schon hinter sich gebracht haben. Und wir schieben das immer vor uns her und haben stattdessen Spaß an diesen monothematischen, leicht hysterischen Debatten. Und wenn man mal dran erinnert, vor 3-4 Monaten haben wir ausschließlich über Heizungen geredet, ausschließlich. Es gab eigentlich nichts mehr außer Heizungen. Ja, ob in der Kneipe oder im Bundestag oder in Talkshows, Heizung, Heizung, Heizung. Und jetzt ist es eben Migration, womit ich nicht sagen will, dass das kein drängendes Problem wäre. Für die Kommunen ist das ein Riesenproblem und man muss sich da auch dringend was überlegen und sich auf die konzentrieren, die wirklich einen Asylgrund haben, gehe ich mit. Aber dass wir wirklich alle anderen Themen dann komplett hinten runterfallen lassen in diesen, wohlgemerkt eben immer kürzeren Zyklen, das ist falsch, weil dann wird nie was vorangehen.
Ja, aber es ist halt, ich glaube, eine Sache ist dabei, du hast es immer schwieriger, überhaupt in der Welt heutzutage Gemeinschaften zu finden. Also früher war es viel einfacher, worüber du dir irgendwie normal gemeinsam reden konntest. Also egal, ob es das Fernsehprogramm war, wo die Leute fast alle das Gleiche gesehen haben, weil es gar nicht viel mehr Sender gab. Du warst in Vereinen, es gab die Religion, die vereint hat. Heute ist alles so zerfasert und was momentan am meisten vereint, ist Empörung. Mhm. Wenn du dich nämlich über was aufregen kannst, du musst in... Also Heizung, wie du sagtest eben, musste man im letzten halben Jahr in der Kneipe wahrscheinlich nur einmal sagen und hatte sofort wenigstens ein paar Menschen, die mitgelacht haben. Du musst gar keinen Gag dazu sagen, du musstest, glaube ich, nur Heizungsgesetz sagen oder Grüne oder Habeck. Und du hattest auf jeden Fall schon mal, du konntest mitlachen, ob du da jetzt wirklich Ahnung hattest oder nicht oder ob es dich wirklich beschäftigt hat und getroffen hat. Ganz egal, aber das ist so etwas, in der Empörung kann man sich sehr leicht vereinen. Und da kriegst du die Leute auf die Straße und du kriegst sie wieder zusammen und sie können mal wieder Emotionen gemeinsam rauslassen, was sie woanders irgendwie nicht mehr können. Ich glaube, das ist echt ganz gefährlich. Wir müssen mal wieder Vereine außerhalb von Empörungsvereinen finden.
Ja, und es gibt ja tatsächlich auch gute Beispiele für Milieus, in denen das Empörungspotenzial niedriger ist, wo man irgendwie konstruktiver ist oder sich selber engagiert, sei es in seinem Sportverein oder in irgendeinem anderen Verein oder irgendwo für seinen Bezirk oder sein Dorf. Das ist da, wo es halt richtige Strukturen gibt noch, ne? Also wo es eine Gemeinschaft gibt, wo man bei der Feuerwehr mitmacht. Also auch gerade auch sogar in so dörflichen Strukturen, weil wir ja auch immer diesen Kontrast Stadt-Land thematisieren und die elitären Städter gegen die Menschen auf dem Land. In Wirklichkeit gibt es diesen Kontrast in der Form gar nicht. Es gibt engagierte Leute, die noch irgendwie Lust haben, selber was fürs Gemeinwesen zu machen. Und die anderen, die überhaupt nicht sehen, dass Demokratie auch eine Bringschuld ist. Ja, also dass man selber vielleicht auch mal...
Ja.
Ja, und auch, ja, ich meine, guck mal, die finden doch kaum noch Freiwillige für Kommunalpolitik, weil du kriegst ja in der Regel dann in kleineren Städten, Dörfern ja nicht mehr Geld dafür, wirst aber von allen beschimpft und musst ja das ganze Gemotz anhören von Leuten, die selber nichts beitragen. Das ist halt der Zeitgeist. Und ja, da kann man nur hoffen, dass das mal irgendwann zumindest wieder anders oder besser wird. Und solange das nicht so ist, dürfen wir uns auch nicht über die Politik beschweren, die wir kriegen, weil die spiegelt genau unsere, nicht nur unsere Polarisierung, sondern auch unsere Motzigkeit. Und dann hängen sich Politiker eben an diese Stimmung, die ständig wechseln, jeweils dran. Also ich meine, guck dir diese 26 Vorschläge von der Union jetzt an zum Thema Migration. Da sind auch ja ein paar gute Vorschläge drin, über die man reden kann und die Sinn machen. Aber zum Beispiel der Vorschlag, der denen ja ganz wichtig ist, Olaf Scholz soll im Bundestag eine Rede halten und sagen, so, hier ist jetzt voll, no vacancy, wir können keinen mehr aufnehmen. Also das, wie naiv kann man sein? Also die Vorstellung, dass jemand auf der Balkanroute oder sonst wo auf seinem Handy eine Rede von Olaf Scholz sieht und dann sagt, ach, oh nee, das wusste
Olaf,
ich nicht.
The Olaf doesn't want us anymore.
Yes, then
let's
I go home,
back.
Of course.
Let's yeah, go
you
back
just have
home.
To tell me.
Oh, yeah. Sorry. We thought so Olaf loves us. Ah, ja,
das ist dann halt wirklich einfach nur Symbolpolitik und Zeitverschwendung, dass man darüber irgendwie redet. Aber es ist irgendwie wichtig und jeder muss irgendwie auch dafür sorgen, dass wenn es dann alles wieder nicht klappt, dass die Schuld bei den anderen liegt. Also die lernen da auch zu wenig draus, finde ich. Also ich möchte mal die Ministerpräsidenten der Länder ausnehmen. Die hatten ja auch gerade eine Konferenz. Da habe ich das Gefühl, das sind ja auch alle Parteien vertreten, da die das ja auch an der Basis ausbaden, was schiefläuft in der Migrationspolitik. Da habe ich das Gefühl von Pragmatismus und von echten Lösungsansätzen, aber aus Berlin kommt da leider nicht so viel. Wir wollten doch nur über Schönes reden.
So, deswegen wollte ich gerade sagen, ich merke das schon, es kommt wieder so ein leichter Hauch Mauligkeit hier rein. Also gejammern, das ist so, lass uns jetzt mal was Positives, lass uns doch mal wieder an was Schönes denken, zum Beispiel an die Zeit, als wir jung waren und uns im Kino gefreut haben, wenn das Dschungelbuch oder die Aristocats liefen und vielleicht ist das ein schöner Übergang, um Disney zu dem 100-jährigen Geburtstag zu gratulieren.
Ist denn diese Woche eigentlich?
Ja, diese Woche ein großes Thema, dass der Disney-Konzern 100 Jahre alt wird. Und ich war schockiert, als wir kurz darüber sprachen, von dir zu hören, dass du gar nicht deine Kindheit warmherzig mit den Disney-Filmen so verbracht hast. Entenhausen haben wir ja schon abgehakt, da haben wir ja lange drüber geredet, aber die Zeichentrick-Klassiker. Nein.
Ich fand es immer furchtbar. Und zwar deswegen, weil ich so gemerkt habe, so ähnlich wie bei der Sendung mit der Maus, wo man schon mit 6 oder 7 gedacht hat, doofes Kinderfernsehen, die wollen, das ist jetzt nur für mich gemacht, aber ich find's blöd, ich will Bonanza gucken. Und so ähnlich hat das Gefühl, hatte ich auch immer bei dieser wirklich Niedlichkeit, die dir quasi entgegen Flossen kommt im Kino, Bernhard und Bianca. Natürlich bin ich da auch mit reingenommen worden, aber es hat mir ganz, ganz selten Freude gemacht. Mit wenigen Ausnahmen fand ich diese klassischen Disney-Filme alle nicht so doll. Also Bambi zum Beispiel, ich weiß nicht, wie viele Kinder hat Bambi traumatisiert? Ja, also wir haben uns da auch schon mit Kindern und Medien im Studium beschäftigt. Also die Mutter wird gleich die mal Mutter weggeballert, so geht's ja schon mal los.
Es wird überall zitiert, in jedem Film oder so ist immer dieses Trauma von Bambis Mutter. Und
dann gebe ich dir noch ein Beispiel.
Du hast gelacht und danach seid ihr dann Reh essen gegangen.
Entschuldigung, was ist denn gegen einen guten Rehrücken mit Schupfnudeln zu sagen, jetzt mal ehrlich.
Sag ich doch. Ja? So hast du Bambi als Kind erlebt.
Ja. Da hatte ich ja noch Gefühle. Nimm doch mal Dumbo. Diese Szene, wo Mutter und Sohn in unterschiedlichen Käfigen sind und die Rüssel sich nicht erreichen. Ne? Das hat dich null gejuckt natürlich, ne?
Ich hab natürlich, also wenn der Rüssel nicht lang genug ist, das ist etwas, was dich schon als...
wenn sich die Rüssel nicht berühren, das wünscht man keinem. Ja.
Wünscht man wirklich niemandem. Aber bist du denn, also Bernhard und Bianca weiß ich zum Beispiel auch, dass das so in einer Kippphase bei mir war, wo ich so, wo ich genau das ähnliche Gefühl hatte. Alle drumherum liebten das so sehr und ich fand es so mittelokay, weil ich da gerade auch eher in die Richtung Bud Spencer oder Actionfilme oder sowas gegangen bin. Aber ganz am Anfang, hast du nicht deine ersten Kinoerfahrungen auch mit Disney-Filmen gemacht?
Nö. Nee. Meine erste Kinoerfahrung war tatsächlich hier Lex Barker durchs wilde Kurdistan.
Im Kino, ehrlich?
Im Kino, ja. Natürlich nicht bei der Erstausstrahlung, aber diese Filme liefen dann ja auch noch 3-4 Jahre später dann nochmal, in Nachmittagsvorstellung. Dann hat einer der ersten Filme, an die ich mich sonst erinnern kann, ich musste ja einmal Die Tiefe mit meinem Vater gucken, weil wir ich musste hier irgendeinen blöden Belmondo, wo er so ein Stuntman spielt, sag schon. Ein irrer Typ musste ich gucken, weil wir nicht in die Tiefe reinkamen. Der war ja erst ab 16 oder so. Das waren die Kinonachmittage, die mich schockiert haben. Aber Disney kann ich sagen, erst so im Studentenalter, als es mit Pixar losging, dann wurde es interessant. Also
ich bin wirklich meine allerersten Kinofilme, weil ich glaube, mein erster Film war Dschungelbuch. Und also meine Eltern sind auch mit mir ganz früh, schon mit 5 oder so bin ich ins Kino oder 4 oder 5 und das war eben Dschungelbuch, Aristocats, Cinderella und so, das waren die ersten, die ich, und das hat mich begeistert, dann hatte ich auch die Schallplatten dazu.
Ständige Gesinge, das geht einem doch nur auf den Sack, wirklich.
Ja, es geht einem zum Teil auf den Sack, aber Dschungelbuch hat echt geile Songs, das muss man einfach mal sagen.
Okay, versuch's mal mit Gemütlichkeit, kann man jetzt nichts gegen sagen.
Ja, der King Louis Song und so, da sind wirklich tolle Sachen dabei und ich hab das auch ernst genommen, also ich habe mich wirklich im Autokino hinter dem Sitz versteckt, als die Schlange K kam und Mogli hypnotisieren wollte.
Ihr hattet ein Autokino in Peine?
Wir hatten in Hannover, ja, da sind wir dann öfter in Peine, nee, das war ja auch nicht Peine, das war noch Engelbostel als erstes. Ah, okay. Da gab's gar kein Kino. Und dann gab es, und Hannover war ganz weit und irgendwo dazwischen war ein Autokino, da war ich oft im Autokino. Aber die habe ich alle gesehen und das hat mich total begeistert. Das war, also, und ich habe es auch ernst genommen. Ich weiß zum Beispiel, ich muss 5 oder so gewesen sein, da haben wir Cinderella gesehen und da waren 2 sprechende Mäuse, Jackie und Carly hießen die. Und ich wollte unbedingt, dass wir solche Mäuse haben und dann habe ich denen einen kleinen Weihnachtsbaum aufgestellt und Käsestücke hingelegt, kurz vor Weihnachten.
Wie alt warst du da nochmal zur Sicherheit gefragt?
Ich glaube 5. Meine Eltern sagen 17, aber ich weiß es nicht mehr. Also ich weiß
hochbegabt 5, jedenfalls.
Habe das. Und dann hat meine Mutter, um mir eine Freude zu machen, die Käsestücke angebissen, nachts. Um zu sagen, die Mäuschen waren da. Und
deine Mutter hatte einfach Hunger nachts.
Ja, die ist einfach rum und dachte, oh, wie schön, da liegt der Käse.
Hat mir Käse gelegt.
Und ich bin dann im Supermarkt, oder nicht Supermarkt, das war noch ein Tante-Emma-Laden, den hatten mich dann ganz stolz hin und habe Käse gekauft von meinem Geld, was ich noch hatte. Und habe erzählt, super, wir haben nämlich Mäuse und die essen. Und die war, da musst du Rattengift kaufen, da müsst ihr was gegen tun, eine Mausefalle. Und ich habe geheult im Laden, weil ich Angst hatte, dass unsere Supermäuse, wie Jackie und Carly da umgebracht werden. So liebevoll, Entschuldigung, war ich als Kind, während du durchs wilde Kurdistan Rehe im Wald erschossen hast.
Du warst jetzt nicht die hellste Birne im Lampenladen, wie sich das anhört. Du wolltest
ich
auch
war
Supermäuse.
Sehr klein, verdammt nochmal. Ich hab's echt.
Aber bei mir war es so, dass ich Animationsfilme dann wieder neu entdeckt habe, als meine eigenen Söhne in dem Alter waren und ich beschlossen habe, dass sie jetzt alt genug sind, das mit mir zu gucken. Also zum Beispiel einer meiner Lieblingsanimationsfilme ever wird immer Monster AG bleiben. Den fand ich wirklich fantastisch.
Ist auch ein geiler Film.
Glotzkowski, wirklich einfach sehr, 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 sehr lustig. Auch Toy Story 1, wirklich fantastisch. Also das, da habe ich das sozusagen im hohen Alter neu für mich entdeckt, das Ganze.
Ja, die Pixar-Filme haben aber auch nochmal eine ganz neue Qualität da reingebracht, fand ich.
Ja, weil die auch mal böser und frecher waren und so.
Richtig, ne? Das war das erste Mal, dass du als Erwachsener dich nicht keineswegs gelangweilt hast, sondern eben viel, viel mehr sogar verstanden hast als die Kinder und dich über andere Sachen gefreut hast. Und die Filme, das war, fand ich, immer das großartige Beispiel für das, was wirklich Kino sein kann, dass es auf allen Ebenen funktioniert, dass du als Kind komplett Spaß haben kannst und aber als Erwachsener mindestens genauso und dich nicht eben durchquälen musst, wie wirklich eben bei den alten Disney-Filmen, wenn dann eben stundenlang gesungen wird oder so. Das ist auch für mich dann am Ende doch immer der Abturner gewesen.
Ja, aber das finde ich ist genau dann meine Kritik, dass halt dieses Erwachsenen und Kindern was bieten, dann erst später so richtig gut geklappt hat. Also ich fand diese Kitschbomben aus den 70ern, das war mir dann selbst als Kind oder als Junge war mir das echt too much. Und das haben sie später irgendwie besser gemacht, sodass man auch den mitgebrachten Eltern noch ein bisschen was geboten hat an Ironie oder Selbstironie oder Anspielungen, die mitgebrachten Kinder wiederum nicht verstanden haben. Ne? Also das haben sie dann perfekt hingekriegt. Das war damals noch nicht so in den 70ern. Also ich sag mal so Robin Hood, so kann man gucken, muss man nicht, ne?
Ja, fand ich aber wenigstens vom Thema her dann schon ein bisschen spannender auch. Das hat mir damals auch ganz gut noch gefallen, weiß ich. Aber das Interessante ist ja auch, dass eigentlich die Filme, die wir so dann, wenn mit den 70ern eigentlich in Verbindung bringen, sind ja eigentlich sogar viel älter. Die sind ja schon in den 50ern und 60ern entstanden, also wie eben Cinderella und Dschungelbuch und so weiter. Die wurden nur immer wiederholt dann und kamen dann immer nur im Rerun halt nochmal. Mhm. Und deswegen sind die wahrscheinlich auch so sehr extrem harmoniegeprägt, weißt du? Und so sehr, noch sehr, sehr familiär. Freundlich, weil die halt wirklich viel älter waren. Und dann gab es ja lange Zeit auch, war ja auch so ein bisschen gerade an der Zeichentrickfront nicht viel los. Und in den 90ern kam dann ja erst so das große Comeback mit König der Löwen, Ariel und all diesen Filmen.
Ja, wie lange die Leute in Deutschland auch gebraucht haben, um zu kapieren, dass Zeichentrick nicht zwangsläufig gleich Kinderunterhaltung sein muss. Also ich weiß noch, als die Simpsons in Deutschland losgingen, haben die Leute ja auch gedacht, was ist das für eine komische Sendung mit diesen gelben Köpfen, und haben das unter Kinderfernsehen verbucht und konnten damit gar nichts anfangen. Ne? Dass das heute so eine gelernte Kultur ist, auch über Family Guy oder so, das war ja damals unvorstellbar. Ja,
wenn dich noch erinnerst, an die Simpsons liefen um 14 Uhr im ZDF-Kinderprogramm. Ja, genau. Und die Kinder fanden das sehr schön anarchistisch, haben aber nur die Hälfte verstanden, und die Erwachsenen hatten überhaupt keinen Zugang dazu, weil man eben hier nicht damit umgehen konnte. Mhm. Genauso, also weil das einfach undenkbar war, dass was Gezeichnetes auch für Erwachsene irgendwie sein könnte, dass man auch Erwachsene und dass man die sogar gezielt anspricht und dass das eine Form von Comedy und so sein kann, war hier lange Zeit absolut undenkbar.
Einige der größten Comedy-Autoren der Welt haben für die Simpsons geschrieben. Der bekannteste ist natürlich Conan O'Brien, aber auch viele andere haben da angefangen und sind dann woanders hingegangen. Ich glaube, in einer Folge Simpsons ich weiß nicht, wie es heute ist, aber haben mal 12 Autoren gearbeitet. Also das ist schon, in Deutschland bist du schon froh, wenn du mehr als 3 Autoren auf irgendeinem Projekt hast. Also das zeigt auch den Stellenwert. Und das ist halt wirklich ein eigenes, tolles Genre. Mittlerweile gibt es ja zig erwachsenen Zeichentrickserien, die richtig böse und satirisch sind. Das durfte man jetzt von Disney natürlich nicht erwarten. Ich finde, es ist einfach auch so ein unsympathischer Konzern. Guck mal, die haben jetzt fette Gewinne gemacht und trotzdem schmeißt dieser Bob Iger Anfang des Jahres mal 7000 Leute raus. Das ist doch nicht schön.
Also das ist auch leider etwas, was jetzt gerade, also aktuell, finde ich, hat man auch wirklich große Schwierigkeiten, Disney lieb zu haben, sage ich mal, als Konzern. Weil er eben ja auch wirklich einer der Hauptleute war, die sich auch gegen den Streik gestellt haben und der mitverantwortlich war mit Äußerungen, die er halt gesagt hat, die er gesagt haben soll, jedenfalls, wie Streikenden ausbluten lassen und so weiter und eben KI einsetzen und alles, was sich da eben ergeben hat und eben der, glaube ich, jetzt ja ein unfassbares Gehalt vor allem bekommen hat, während eben 7000 Stellen gestrichen wurden. Das ist schon echt sehr, sehr haarig. Und außerdem ist ja Disney inzwischen, nachdem es eben anfing und so das Haus der Maus und so, man hat das ja irgendwie gar nicht so ernst genommen, jetzt einer der 5 stärksten Medienkonzerne der Welt.
Alles gekauft.
Oder Marken. Marken alles aufgekauft der Welt, ja. Und haben ja eben zum Beispiel wirklich alles sich einverleibt, wie zum Beispiel eben auch das komplette Star Wars Universum und das komplette Marvel Universum mit allem, was auch an Merchandising etc. dazugehört.
Ja, und das für mich ist vielleicht das auch ungerecht, weil es gibt ja zwischendurch jetzt, nehmen wir mal das Beispiel Star Wars, es gibt ja auch immer wieder Sachen, die einen positiv überraschen. Also ich sage jetzt mal Andor, ich weiß nicht, ob du das geguckt hast bei Disney Plus. Fantastisch, jetzt ohne Witz, musst du unbedingt gucken, weil mir hat es auch der Kollege Klaus von Wagner ausgerechnet von der Anstalt, wo ich es jetzt auch nicht gedacht hätte, der sagte, ich bin kein Fan Star Wars sonst, aber das musst du gucken. Und das ist wirklich außergewöhnlich. Da ist eine Gefängnisausbruchfolge, die ist so spannend, so bewegend, so ein Gefängnis im All. Also das musst du sehr bald gucken. Das müsste auf deiner Liste viel weiter oben stehen, weil ich habe mich auch bekehren lassen. Ich fand auch die erste Staffel Mandalorian toll. Danach hat das ein bisschen nachgelassen. Ich finde halt, Star Wars ist ein gutes Beispiel für die Disney-Art, Marken so zu melken, dass es irgendwann auch ein bisschen was von dem verliert, was man daran eigentlich mal geil fand. Also gerade bei den Kinofilmen war das bei mir so, dass ich dann echt irgendwann raus war, muss ich ganz ehrlich sagen.
Auch bei Marvel ist es auch ähnlich. Die haben auch momentan dieses Problem. Ich bin ja auch ein riesiger Marvel-Fan im Grunde, aber habe totale Schwierigkeiten, mich ja da jetzt momentan wieder richtig zu begeistern. Und habe ein paar Sachen jetzt irgendwie gar nicht geguckt und es geht mir irgendwie so vorbei, weil eben genau der Kern, dieses etwas andersartige, aber trotzdem noch irgendwie ein wenig menschlich nachvollziehbare, was Emotionen und auch Konflikte und das Drama anging, geht verloren. Und du merkst es ja auch, weil der Disney-Konzern auch einen Fehler gemacht hat in der Pandemie, eben indem man eben sehr, sehr schnell alle Kinofilme immer gleich auf die Streaming-Plattform gepackt hat, was jetzt dazu führt, dass sie im Kino ganz große Probleme haben und kaum noch wirklich sich richtig auf die großen Kinogeschichten konzentrieren, sondern, wie du sagst, die bestehenden Marken vor allem durch Streaming Ableger quasi ausmelken.
Ja, und es ist halt irgendwann auch dann gar kein Event mehr. Also es ist ja auch jetzt schon ein Klischee, wenn man sagt, mir ist es zu viel Superheldentum. Ja, das hat ja jeder jetzt schon einmal gesagt. Aber stimmt ja auch, wenn du ins Kino gehst und dann laufen die Trailer, denkst du, oh nicht, Leute, nicht wirklich. Wer denn jetzt noch? Welche Figur hatte denn noch keinen eigenen Film? Und es ist einfach viel zu viel. Ich mochte das Genre auch mal gerne, aber du merkst ja auch an den Plots jetzt, dass es immer mehr um Paralleluniversen geht, wo man dann irgendwie dann wieder Schauspieler von früher trifft, damit man es nochmal irgendwie ein bisschen aufpimpt. Denen fällt ja auch wirklich nichts mehr ein. Und ich finde es so schade, weil wie immer, das kennen wir aus dem Fernsehen auch, tötet man so ein Genre natürlich, weil durch den Überdruss gehe ich jetzt vielleicht auch in Filme gar nicht mehr rein, die eigentlich sogar gut wären. Aber ich bin einfach gefühlt so raus, weil ich denke, oh, mach doch mal wieder Erwachsenenfilme, das muss doch möglich sein.
Geht mir genauso, vor allem auch so diese, ich denke nur dran, dass ich sowas, diese Idee vom Paralleluniversum, das erste Mal gesehen, damals bei Star Trek, als das zum ersten Mal so aufkam, immer wahnsinnig faszinierend fand und auch ganz toll. Und dann kam das Multiversum, also dass es einfach unzählige Universen nebeneinander gibt. Auch das habe ich noch ein, zweimal mitgemacht, auch bei dem letzten Spider-Man fand ich es wirklich toll, das haben sie unglaublich, fand ich jedenfalls, liebevoll und toll gemacht. Das war echter Spider-Man-Fanservice. Aber dann danach bei Doctor Strange und allem, jetzt sind sie in, also jetzt ist es wird so beliebig, wenn du weißt, dass in jedem Universum ist einfach alles möglich und es ist so
dann
egal.
Dann ist auch alles egal so, übrigens.
Ja, es wird egal. Es ist diese Egaligkeit, die dann irgendwann kommt. Und das nervt mich gerade. Früher noch bei den anderen Superheldenfilmen, wo du trotz alledem noch wusstest, okay, das ist ein Held, der hat folgendes Problem und der hat folgenden Gegner. Und das war eben trotzdem eine klassische, spannende Geschichte, der du noch folgen konntest. Aber wenn du irgendwie zwischen Millionen von Universen hin und her springst und das alles, dann schaltet mein Kopf jedenfalls irgendwann ab und sagt, ja, macht ihr das mal alleine weiter, ist sowieso egal.
Ja, und mittlerweile habe ich auch das Gefühl, die Varianten sind dann natürlich auch endlich. Entweder machst du es dann noch düsterer, wie bei dem letzten Batman-Film, dass du noch der war ja nicht schlecht, aber dass du noch eine Schippe Düsternis und Hoffnungslosigkeit draufpackst, oder du gehst doch wieder zurück zu dem Ironischen. Aber es ist, man hat das Gefühl, das hat man wirklich alles schon tausendmal gehört und gesehen, und deswegen freue ich mich so, dass in dieser Woche ein Erwachsenenfilm startet.
So, kommen wir doch mal elegant von den Kindern zu den Erwachsenenfilmen. Ja. Und einer unserer persönlichen Lieblingsregisseure, kann man schon sagen, oder einer, also nicht nur unserer, sondern einfach einer der größten Regisseure der Welt.
Exotischer Außenseiter, den wir finden Scorsese gut.
Ja, ganz verrückt, ganz verrückt. Ja. Martin Scorsese kommt mit einem neuen Film, auf den wir uns schon sehr, sehr freuen.
Ja.
Ich erinnere mich auch daran, denn, also warst du damals auch dabei, wir haben ja zusammen in Münster studiert bei den Filmkursen, wo wir auch Scorsese sehr ausführlich behandelt haben. Und das war so mein erster großer, bewusster Kontakt auch richtig mit den Scorsese-Filmen.
Ja, also ich bin also selten lupenreiner Fanboy, aber hier bin ich's wirklich. Also und dieser Killers of the Flower Moon, da verspreche ich mir auch deswegen viel davon, weil ich im Sommer gerade das Sachbuch gelesen habe. Das ist ja die Verfilmung eines Sachbuchs, weil das alles wirklich passiert ist, was man kaum glauben kann, was in dem Film erzählt wird. Und Scorsese hat mich von Anfang an fasziniert. Also du siehst ja auch daran, dass du diese Filme fast alle heute noch mit der gleichen Faszination gucken kannst. Also Taxi Driver wird immer ein fantastischer Film bleiben. Also ja, das kannst du nicht für jedes so alte Werk sagen.
Ja, Goodfellas wird auch immer eine, neben dem Paten überhaupt, der, glaube ich, einer der bedeutendsten und besten Filme aus dem Gangster- und Mafia-Film-Milieu sein und alles. Und er hat so viele großartige, aber auch unterschiedliche Filme gemacht. Das ist ja auch der Wahnsinn. Nimm Raging Bull, wie ein wilder Stier zum Beispiel, oder auch eben dann Sachen, die er hat ja sich sowohl in Drama, in Kinder-, Familienfilm, alles hat er irgendwie mal versucht und mal irgendwie gemacht. Und alles war irgendwie klasse. Ich habe gesehen, aber ich habe auch gesehen, 9 Filme von ihm habe ich noch nicht gesehen, von den 28. 19 kenne ich und 9, so ein bisschen die Außenseiter, muss ich noch nachholen.
Also ich habe eigentlich Mean Streets nie gesehen, was
ich
ja
auch nicht.
Sein erster Kinofilm
Hexenkessel ist. Hexenkessel auf Deutsch.
Genau.
Ja, ja. Habe ich auch gesehen.
Also es ist wirklich faszinierend, dem zuzuhören. Es gibt ja auch jetzt bei YouTube mehrere neue Auftritte, wo er jetzt auch zu dem Killers of the Flower Moon interviewt wird, wo er aber nochmal erzählt, wie er ans Kino rangeführt wurde und das, welche Filme ihn geprägt haben und so. Es macht total Spaß, dem zuzuhören, weil das ist ja wirklich auch der Obernerd, wenn du so willst. Aber er reißt dich auch so mit und das merkst du in den Filmen halt auch an, dass er das Ganze so liebt. Was natürlich jetzt eine Tendenz ist, die hat aber nicht nur er. Die Filme werden immer länger. Das ist ja wirklich ein ganz spannendes Phänomen. Außer klassische Komödien ist ja mittlerweile alles im 3-Stunden-Bereich. Das ist jetzt bei Scorsese oft gut gegangen. Also Goodfellas oder Casino möchte man um keine Sekunde kürzen. The Irishman muss ich jetzt zum Beispiel sagen, dieser Netflix-Film, da hätte ich jetzt vielleicht so 20 Minütchen hätte ich, sage ich mal ganz despektierlich, vielleicht zumindest zur Kürzung vorgeschlagen.
Ja, ich finde, um da mal ganz kurz nachzuhören, The Irishman aber überhaupt so einen sehr spezielle Art von Film, der, glaube ich, aber auch mit der Zeit wahrscheinlich besser wird, weil man ging so ran und man hat so eben Goodfellas, Departed und ähnliches so vielleicht im Hinterkopf und dann kommt eben ein derartig ruhiger Film, der so irgendwie ja auch die Trostlosigkeit dieses ganzen Systems ja eher zeigt und eben nicht so wie bei den anderen Filmen ist ja doch in gewissen Momenten glorifiziert, dass man so denkt wie, es ist ja auch cool irgendwie in der Gang dabei
so
zu sein.
So toll war das gar nicht bei der Mafia.
Hast du gesehen? Ja. Es war total popelig und traurig und geht für alle ganz bitter aus.
Mein Problem mit dem Film ist eher, dass es mir ein bisschen zu chronologisch erzählt ist. Da gab es irgendwie spannendere Dramaturgie schon. Aber mein eigentliches Problem ist wirklich dieser CGI-Quatsch mit De Niro als, sagen wir mal, 30-Jähriger. Aber der ganze, die Körpersprache bleibt halt. Er geht ja trotzdem wie ein bald 80-Jähriger. Inzwischen ist er ja 80. Aber man sieht es einfach und dann glaubst du halt dieses geglättete Gesicht. Ich hätte es ja selber gerne, aber du glaubst es keine Sekunde. Das hat den Film so ein bisschen für mich runtergezogen. Aber wie gesagt, auf den jetzigen bin ich super gespannt. Ist ja schon sein 6. mit DiCaprio, was ich auch
gar nicht wusste. Ja, und 10. mit Robert De Niro. Und er ist übrigens wirklich über 3,5 Stunden lang. Also richtig lang. Es ist natürlich auch klar, es ist ja auch eigentlich eben für Apple TV gemacht und also kommt aber vorher noch ins Kino, aber dann auch schon relativ bald.
Genau, wie der Napoleon-Film dann, ja.
Ja, von und das ist natürlich, du gehst natürlich daran, es ist eigentlich, und die Geschichte ist natürlich auch so komplex, dass du da im Grunde eine Miniserie brauchst und es ist halt wie eine Miniserie, nur die kannst du halt einmal im Kino wegbingen sozusagen. Also heute geht man da ja anders ran, weil die Geschichte zum Glück ja auch immer wichtiger wird und du eben merkst, in 90 Minuten kannst du wirklich nur schwierig eine sehr komplexe Geschichte erzählen.
Also diese, wie gesagt, was diesen Film dann so spannend macht, also ich habe ihn auch noch nicht sehen können, aber wie gesagt, ich habe das Buch gelesen, das Interessante ist eben, dass es so passiert ist und es ist halt so eine Geschichte, wenn du dir jetzt jemand pitchen würdest und du würdest denken, der hat sich das ausgedacht, wird zu sagen, ein bisschen weit hergeholt, also wer soll das glauben, aber es stimmt halt wirklich, dass diese Osage-Indianer in Oklahoma haben halt wie so oft das schrottigste Land gekriegt, ne? Also wirklich so eine Wüste, wo nichts mehr wächst und dann finden die da Öl, sind steinreich und dann hat man halt einfach versucht, und zwar einfach stumpf über schlecht kaschierte Morde ihnen das wieder wegzunehmen. Also dann wirklich, man schätzt Dutzende von denen bei allen möglichen inszenierten Unfällen, in Anführungsstrichen, letztens sind die einfach umgebracht worden. Und das war somit einer der ersten großen Jobs fürs FBI. Und der, ich glaube, was an dem Buch an dem Film eine gute Entscheidung ist, während das Buch halt das durch die Perspektive des FBI erzählt, also die über die Ermittler, haben die sich jetzt entschieden, eben eine Osage-Frau, die mit einem weißen Mann verheiratet war, den DiCaprio spielt, steht jetzt im Mittelpunkt. Also das klingt jedenfalls wirklich sehr, sehr spannend und die Geschichte, ich will jetzt nichts weiter spoilern, aber die Geschichte ist super.
Ja, und auf jeden Fall eine interessante Entscheidung, dass DiCaprio eben keine Heldenfigur spielt und De Niro, sondern das sind eigentlich zwei, also DiCaprio ein sehr zwiespältiger Charakter und richtig böser. Ja, also das ist also auch sehr, sehr interessant. Deswegen, also wir freuen uns riesig auf den Film und können nur jedem empfehlen, schaut euch Killers of the Flower Moon an, auch wenn wir es noch nicht gesehen haben. Auch mal ein toller Tipp. Und alte Scorsese-Filme.
Ja.
Egal was, es lohnt sich absolut. Ja. Auch ein toller Tipp. King of Comedy zum Beispiel, wo man sieht, wie gefährlich das ist, wenn man als Comedy-Star von verrückten Fans gestalkt wird. Und das ist vielleicht ja ein schöner Übergang dazu, dass wir demnächst ja mehrfach live auf der Bühne sind.
Ja, es ist ja zum Glück alles ausverkauft, aber man kann es ja sagen, wir freuen uns einfach drauf, weil wir schon so lange nicht mehr zusammen aufgetreten sind.
Ja.
Wir werden jetzt in Berlin auftreten und dann nochmal beim Köln Comedy Festival. Alles ausverkauft. Liegt sicherlich auch an Gästen wie Thorsten Sträter oder Tommy Walsh oder Katrin
Bauerfeind. Ja. Also wir haben tolle Gäste und tolle Sachen vor und freuen uns da riesig drauf. Und wir sind früher ja viel gemeinsam auf der Bühne gewesen.
Gar nicht so viel. Wir hatten eine Kalk und Welk Tour.
Ja.
Und das war, schneide ich an, 1999.
Das war kurz vor dem Millennium, das weiß ich immer noch.
Das ist 24 Jahre her. Mein ältester Sohn war gerade geboren und wir waren auf Tour zusammen mit Andreas Liebold, der als Schauspieler mitgekommen ist und haben so eine Art Drei-Personen-Theaterstück geschrieben mit ein paar klassischen Frühstücksradioserien wie Isan Hagen Law. Aber weil wir heute Superhelden erwähnt haben, ich war natürlich auch Ameisenman.
Du warst Ameisenman, genau, Ameisenman, ja. The Return of Ameisenman, ein ganz alter Sketch, den es mal in der auf einer Onkel Hotte CD gab und den wir dann für die Kalk und Welk CD damals im Superhelden Taumel The Return of Ameisenman geholt haben mit seinem Sidekick Mistkäferboy.
Ja. Und ich bete einfach, dass keine alten Videoaufnahmen davon entstehen, weil ich hätte so einen bestehen, weil ich hatte so einen hautengen Dress an, ich hatte so Fühler auf dem Kopf, ein kleines Cape und musste immer auf der Bühne im Kreis rennen, in diesem viel zu engen Dress und einfach immer nur rufen, um die Menschheit zu beschützen. Das war meine ganze Rolle. Und meine Frau saß nur kopfschüttelnd im Publikum und dachte, was habe ich mir da zusammen geheiratet?
Das war sehr lustig. Es war eine Trailer-Parodie, so ähnlich wie wir es auch bei Bad Oeynhausen Cops hergemacht haben. Ja. Ein Trailer für The Return of Ameisenman, der nichts anderes zu sagen hat, erstmal, um die Menschheit zu beschützen.
Ja, und im Kreis rennen und die Fühler wackeln lassen. Ja. Das war eigentlich alles.
Aber ich habe es sehr geliebt. Also, es war eine sehr, sehr schöne Nummer, fand ich. Die hatte echt viel Spaß gemacht.
Komplett verschwitzt danach von der im Kreisrennerei.
Und ich erinnere mich da, und wir haben sogar gemeinsam gesungen, weiß ich auch noch. Wir haben ein, zwei Lieder gehabt, die wir live gesungen haben.
Wir kamen raus vorne. Die Kalk und Welk Show begann damit, dass wir zur Melodie von Hello Dolly, Hallo Olli gesungen haben. Der Text ging natürlich noch viel weiter und war hochkomplex und berührend. Aber da haben wir wirklich so musicalmäßig die Show eröffnet, obwohl wir beide echt null singen können. Aber es war uns egal, weil wir wollten.
Ja, und wir trugen dabei einen Kaftan und den habe ich mitgebracht aus Marrakesch, weil ich war einmal eine Woche in Marrakesch und habe dort, dann war ich auch unterwegs und war in so einem Shop, wo dir immer alles mögliche aufgedrängt wird und ich weiß noch, dass ich sagte, oh, für die Bühne, so ein Kaftan ist super, weil das sieht so schön nobel und angeberisch aus und ich sage, ich will einen ganz einfachen für die Bühne und habe dann am Ende auch so einen, der irgendwie, weiß ich nicht, 80 € oder sowas gekostet hat, aber dann kam der und hatte einen und brachte so ein ganz nobles Teil mit Goldornamenten und ganz, ganz fest und so sagte, der Beste, den muss ich nehmen, der kostet irgendwie ein paar hundert Euro und alles und ich immer, nein, nur ganz einfach. Wenn ein Sandsturm kommt, hält das komplett den Sandsturm ab. Und ich meine, nein, Bühne, Hannover, no Sandsturm, no Sandstorm.
Ja.
Kaftan, Angeber-Kaftan brauchen wir mehr nicht. Aber das war toll. Und du hast einen Unfall gehabt auf der Bühne, das weiß ich auch noch.
Das stimmt. Ja. Wir hatten einen Banksketch, wo ich zwischendurch reinkommen musste und dem Kunden, der einen Kredit irgendwie nicht richtig bezahlt hat, mit einer Schrotflinte, natürlich nur mit Platzpatrone, sollte ich dann so tun, als wenn wir dem, als wenn ich Andreas Liebold ins Bein schieße. Und dazu musste ich immer einmal komplett um die Bühne rumlaufen, um auf mein Stichwort rechtzeitig in den Banksketch zu kommen, um ihm dann ins Bein zu schießen. Und dann hat aber leider der Bühnentechniker das Licht hinten, da ist ja so ein Bühnenlicht, dass man wenigstens ein bisschen was sehen kann, hat er aus Versehen ausgeknipst. Und ich bin dann, während ich versucht habe, um den Vorhang rumzurennen, in Berlin war das, ich glaube in HDK oder so, bin ich dann in den Orchestergraben gefallen. Das war so gefühlt 2 Meter, 3 Meter tief und bin auf meine Schrotflinte geflogen, habe mich aufgerappelt unter furchtbaren Schmerzen, waren irgendwie 2 oder 3 Rippen angebrochen und habe es noch so gerade auf die andere Bühnenseite geschafft, bin dann reingehumpelt und habe dir hinterher erstmal erzählt, dass ich fast gestorben wäre.
Ich weiß nur, ich saß auf der Bühne, Liebold war eben der Kunde und ich war der miese Bankangestellte und wir redeten weiter und ich hörte und wusste ja immer, dass du hinten rumläufst und plötzlich hörte ich nur genau hinter mir so, wah! Ein Schrei und irgendwas knallen, dachte, oh fuck. Und dann habe ich nur gedacht, oh mal sehen, kommt er oder kommt er nicht? Wir haben einfach weitergespielt und dann ja. Ging aber auch wieder die Tür und du kamst wieder rein, etwas humpelig, weiß ich noch und so. Und ja. Ich guckte immer
Entschuldigung,
nur,
ich bin fast gestorben.
Ich weiß nicht, immer nur blutet er, ist alles in Ordnung? Und hab mir aber wirklich Sorgen gemacht, weil das war echt, das klang sehr gefährlich. Ja. Und ich wusste es, ich habe ja auch auf der Bühne einen spektakulär großen Unfall gehabt, als mir mal Sabine Bulthaupt beim Singen, beim letzten Song auf den Rücken sprang.
Das hatten wir schon mal besprochen.
Ja, und ja, dann stimmt. Eben ich mit dem Bein umgeknickt bin und mir eine komplette Bänder den Meniskus riss. Was dann auch zu der spektakulären, später zur Weiterführung führte, wo, haben wir ja auch schon erzählt, wo du mich beim Kegeln dann
ins Krankenhaus fahren musstest.
Das war alles fing alles auf der Bühne an. Also auf der Bühne zu sein, ist auch gefährlich. Ja. Deswegen werden wir aber keine Stunts machen bei unseren Auftritten. Das müssen wir vielleicht jetzt auch schon mal sagen.
Nein, da sitzen einfach übergewichtige Typen und reden in ihre Podcast-Mikros. Aber zum Glück eben mit tollen Gästen. Deswegen freue ich mich sehr. Und wie gesagt, das ist ja, Bühne ist ja schon auch was Besonderes. Also es ist ja nicht nur so, dass du deine Stunts selber machst und dich in den Orchestergraben wirfst, sondern diese direkte Resonanz vom Publikum. Also, dass da wirklich sofort was zurückkommt von lebenden Menschen, das ist ja doch wunderbar. Also ich glaube, dieses Adrenalin, das dir das gibt, ist ja nicht umsonst auch eine Droge. Das kann dir nichts anderes geben.
Das ist geil und ich weiß es ja auch, ich bin ja auf die Bühne gekommen und hatte keine Erfahrung vorher. Wir sind ja auch beide nicht, wie es sonst bei vielen Comedy-Kollegen ist, die eigentlich von der Bühne gekommen sind und sich dann so langsam eben erst ins Fernsehen
runtergearbeitet haben
oder so, sondern wir sind ja eigentlich eben wirklich vom Studium ins Radio und dann zu anderen Sachen, aber haben nicht so diese klassische Stand-up-Karriere gemacht, obwohl ich eben sehr viel am Anfang schon noch bevor wir dann auf Tour gegangen sind, ja auch mit dem Frühstücksradio unterwegs war. Aber das ist schon sehr komisch, wenn du plötzlich das erste Mal auf einer Bühne stehst und du hast das noch nie gemacht und du hast gar keine Ahnung, was du da tust und du merkst, was da an Energie vom Publikum rüberkommt. Das ist schon ein Gefühl, das kann man kaum jemandem erklären und das ist echt Wahnsinn und ganz großartig.
Das ist ganz toll. Oder? Ich habe das ja dann auch durch die Heute-Show dann sehr, sehr, sehr selten gehabt in den letzten Jahren. Ich war, glaube ich, in dieser Zeit, seit es die Heute-Show gibt, nur ich glaube, 3-mal kürzere Zeiträume mit Wischmeier auf Tour, was natürlich auch großen Spaß gemacht hat, weil Dietmar jeden Abend das Programm variiert, weißt ja auch, er langweilt sich dann spätestens nach dem zweiten Abend mit seinem eigenen Material und ändert fast alles, aber dadurch bleibt man selber auch wach. Das ist eigentlich sehr angenehm, das ist sowieso ein super Tourpartner, finde ich.
Ja, und Touren ist wirklich eine tolle, tolle Sache, bis auf das Finden, also auf Dauer jetzt, so im je älter ich werde, desto weniger finde ich das Reisen dabei so cool.
Diese Hotels. Ja, da stellt man sich irgendwie toll vor, aber es geht ja schon mal so los. Der Klassiker ist, du bist an einer Hotelrezeption und dann wühlt die in ihren, meistens sind es ja noch Faxe in Deutschland und sagt dann, ich habe aber hier gar keine Kostenübernahme. Dann musst du jedes Mal natürlich erstmal das Hotel selber bezahlen, das musst du dir dann wieder zurückholen vom Veranstalter. Ich will nicht jaunen, aber es ist nicht so viel Sex and Rock'n'Roll, wie der Laie vielleicht denkt.
Nee, und man denkt sich also wirklich so, auch wenn man nicht selber auf Tour war, dann stellt man sich das vor, dass das ganz toll ist. Man lernt fremde Städte kennen, man lernt ganz viele Leute kennen, Backstage ist immer mega was los, in Wirklichkeit.
Nee, das ist bei den Stones, was du jetzt meinst.
Richtig, das ist, aber bei so einer Tour, wie wir die gemacht haben oder die meisten normalen Künstler einfach machen, ist Backstage eigentlich mit der popligste Bereich, den man sich vorstellen kann. Man kann froh sein, wenn man irgendwo eine Toilette findet und auch das Catering, je nachdem, wie viel Mühe sich der Veranstalter gibt. Und die Hotels eben, wie du schon sagtest, nicht gerade doll und von der Stadt kriegt man meistens gar nichts mit. Eigentlich immer nur so den Bahnhof oder das Hotel halt.
Also hörst du dir eigentlich zu, dieses Gejaule jetzt? Gejammer. Du bist so privilegiert und jetzt jaulst du, dass du nicht nur 5-Sterne-Hotels kriegst. Das ist ja ein ganz tolles Schlusswort für die heutige Folge.
Verwöhnte Bratze. Wieder ein bisschen zurück in die Mauligkeit, die wir am Anfang schon beklagt haben, die wir hier so in Deutschland gerade spüren. Ja gut, also wir freuen uns aber jetzt ganz doll auf unsere Live-Auftritte und ich sag mal, auch wenn wir keine Stunts machen, ich kriege es hin, dass ich sogar beim Sitzen mir eine Zerrung hole. Also vielleicht passiert noch irgendwas Spektakuläres.
Vielleicht hole ich das alte Ameisenman-Kostüm noch mal raus. Wer weiß.
Vielleicht säge ich auch wieder ein Loch in die Bühne. Mal gucken. Wir werden uns ein paar kleine Überraschungen ausdenken.
Das machen wir. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer Boys. Der ARD-Podcast mit Oliver Kalkofe und Oliver Welke. Produziert von Radio 1 und dem SWR. Immer montags in der ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.
Und halt, noch sind wir nicht ganz am Ende, denn es gibt natürlich noch den obligatorischen tollen Cross-Promo-Hinweis von uns. Das heißt, einen anderen super Podcast, den wir empfehlen können. Und da gibt es jetzt wieder etwas mit deinem super Kollegen, dem wunderbaren Olaf Schubert.
Ja, richtig. Olaf Schubert, ich weiß gar nicht, ob es sein erster Podcast ist, aber er macht einen Podcast mit dem Krimi-Autor Stefan Ludwig. Und das generelle Konzept ist, Schubert erklärt, Ludwig hakt nach. Und da kann ich nur jetzt schon eine Hörempfehlung aussprechen, weil ich weiß, Olaf Schubert ist gerade bei diesen sehr wissenschaftlichen Themen immer der Beste, den man kriegen kann.
Ich also habe
nicht, dass er Ahnung hätte, aber er ist einfach sehr unterhaltsam.
Ich habe sogar reingehört und muss sagen, es ist sehr, sehr lustig und interessant zudem. Also alles das, was ein richtiger, guter Podcast sein sollte.